Stefan.
Na, das hat ja gut geklappt. Ja. Hallo Dizi.
Wir haben ein neues Jingle. Und wir haben nicht nur ein neues Jingle für unseren Podcast Tabas, sondern wir haben auch ein neues Aufnahmegerät. Nicht, wie wir es geplant hatten, mit großem Mischpult, großen Ohrhörern und großen Mikrofonen, sondern wir haben ein Richtmikrofon für das iPhone, sodass man auch von unterwegs gut mal eine Aufnahme auf die Schnelle machen kann. Heute allerdings wieder in gewohntem Umfeld. Es ist zu kalt draußen. Ja, ansonsten denke ich, vielen Dank auch nochmal für das Feedback. Wir haben also dass es sehr schön ist, bekannte Stimmen im Hintergrund zu hören. Ich denke, wir sind auch noch nicht so bekannt, dass man uns irgendwo in den Weiten des Internets hören würde.
Bekannt wäre ja im Prinzip, wenn wenn uns jemand, also jemanden, den wir nicht kennen, diesen Podcast hört. Ich glaube, das ist nicht so.
Das ist definitiv nicht der Fall. Es geht ja auch eher darum, das Ganze zu testen, mal die Technik sich dabei anzuschauen und ein bisschen Spaß damit zu haben.
Also ja, vom Setup wirklich schnell aufzubauen, einzusetzen, und ich glaube, wir werden mal schauen, wie mobil wir damit sind. Also dass wir, also jetzt sind wir ja gerade hier in meiner Küche. Prost.
Ja, genau. Prost.
Und wir mal sehen, wie mobil wir dabei sind. Wir hatten ja immer mal ein paar Ideen, was man so draußen noch alles machen kann.
Mal schauen. Ob man sich eventuell auch mal den ein oder anderen Interviewpartner dazu einladen kann. Wir haben auch schon einen Freiwilligen aus einer Band. Und da werden wir schauen, ob wir das dieses Jahr auch noch schaffen. Gut, dann denke ich, ein schönes Thema gleich für den Anfang. Nicht nur, dass wir von der Hardware aufgerüstet haben, haben wir auch im Test auf Phonik auf dem iPhone als App. Das ist so eine kleine Aufnahmesoftware, die dann, nachdem man das Ganze aufgenommen hat, die Kapitelmarken eingetragen hat, auf einem Server automatisiert weiter bearbeitet, die ganze Rauschunterdrückung übernimmt, das Ganze, von der Lautstärke her entsprechend anpasst und uns damit die Arbeit wesentlich vereinfacht.
Ja, ich denke auch, man muss das erstmal so kurz vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Wenn man mal versucht hat, selber so einen Podcast aufzunehmen, dann fällt dann auf, dass man 1000 Medienbrüche hat. Man nimmt da was auf, lädt an einer anderen Stelle was hoch, konfiguriert mit einem anderen Software irgendwas, regelt mit einem anderen Programm wieder irgendwas hoch und runter und unterdrückt irgendwelche anderen Geräusche, die man nicht haben will. Das ist alles sehr, sehr, sehr fummelig, sage ich mal so. Auphonic, die Rettung. Also es gibt, glaube ich, keinen, den ich gehört habe, der gesagt hat, Auphonic ist blöd. Also Auphonic ist die Rettung und die Lösung eigentlich für diese ganzen Probleme.
Genau. Und übernimmt dann also auch die Verteilung der Aufnahme. Das heißt, es gibt hier Anbindungen direkt an Soundcloud. Es gibt die Möglichkeit, die bearbeiteten Files in der Dropbox abzulegen oder auf irgendeinen Server zu leiten, sodass man dann mit der Nachbearbeitung ein weniger Aufwand hat.
Ja. Nun gut, wir werden das mal testen. Heute, wie gesagt, Premiere.
Genau. Und wir sind dann gespannt, wie ihr die Aufnahmequalität findet. Also wir sitzen jetzt nur vor dem kleinen iPhone und ja, es fühlt sich irgendwie sehr einfach an.
Ja.
Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert.
Ja. Ja, weil du gerade gesagt hast, es ist Winter draußen, es ist tatsächlich wirklich kalt. Was macht man am liebsten? Dann sitzt man auf der Couch und guckt irgendwas. Und ich glaube, für die geneigten Internetnutzer ist das TV, wie wir es ja schon ein paar Mal besprochen haben, ja unattraktiv, und Amerika ist da wieder mindestens 2-3 Schritte voraus, aber es gibt jetzt einen neuen Service, der vielleicht in Deutschland die Chance hat, da diese Lücke zu schließen. Ich würde es jetzt mal so als nicht Konkurrent, aber vielleicht als Nachahmung von Netflix sehen. Netflix ist, wie gesagt, so ein Video on Demand in Amerika, sehr populär, hat sehr viel Inhalt, ist sehr einfach zu bedienen und kostet, glaube ich, in Amerika $7 oder $8 im Monat. So, jetzt gibt es Deutschland den Dienst, der heißt Watch Ever. Ich finde den Namen nicht so toll. Ich weiß nicht, was damit gesagt werden soll. Es ist bei mir irgendwie marketingtechnisch nicht ganz durchgekommen, aber egal. Ich bin durch Zufall durchgekommen. Ich habe zu Hause so einen kleinen Apple TV und habe das dann irgendwann mal eine neue App gesehen. Die besticht ja durch ihr schrilles Gelb und so, was ist das? Und habe einfach mal draufgeklickt und gleich gesehen, hey, das ist ja so eine Art Netflix. Mhm. Und wie gesagt, man kann da sehr leicht Serien gucken, Filme gucken, etc.
Genau. Und also der Sinn, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ist einfach, dass man Filme und Serien als Serienjunkie einfach jederzeit aufrufen kann, dort nicht an Zeiten gebunden ist.
Genau, und vor allen Dingen zu einem Flatrate-Preis. Also in Deutschland kostet das Ganze 8,99 € im Monat. Es gibt den ersten Monat, so eine Art Testmonat, das ist kostenlos. Und ja, ich habe mal ein bisschen was getestet. Das Angebot ist auf den ersten Blick sehr umfangreich. Im zweiten Blick muss man sagen, ist es letztendlich auch nur das, was in gut sortierten Läden im DVD-Regal steht. Das heißt also, alles, was jetzt hier in Deutschland als DVD oder Blu-ray rausgebracht ist, findet man auch dort. Vorteil der ganzen Geschichte ist aber für so einen Serienjunkie, man kann sich das Ganze auch per Klick in der Originalfassung angucken, also mit in englischer Sprache. Finde ich wirklich super. Ich nutze das ausschließlich. Nachteil gegenüber Netflix ist, man kann keine Untertitel einblenden. Es gibt ja dann doch den einen oder anderen amerikanischen Schauspieler, der so aus Texas kommt und dann sehr schwer zu verstehen ist oder man bestimmte Wortwitze nicht gleich erfasst und mir helfen Untertitel schon sehr. Wobei ich aber denke, das ist etwas, was nachrüstbar ist. Und ja, wie gesagt, ich habe es etwas getestet. Nachteil ist, jetzt weiß ich nicht, woran das liegt, es stürzt immer mal ab. Das heißt, es bleibt mitten in der Serie, mitten im Film einfach mal stehen. Man muss von neuem anfangen. Die Videokompression ist auch nicht so gut. Das heißt, am Anfang ist es sehr grob pixelig und er braucht sehr lange, um zu erkennen, ach, der hat doch eine gute Brandbreite und er schickt das Ganze dann als HD rum. Also als Fazit, ist ein guter Start, ist die richtige Richtung, ist eine gute Idee. Ich werde es wahrscheinlich weiter nutzen, aber definitiv muss da noch was passieren.
Ja, und es hat natürlich, der große Vorteil ist natürlich der Preis. Ja, also ich für meinen geringen Konsum werde weiter iTunes nutzen und würde mir dort die Filme leihen. Aber wenn man doch mehrmals wöchentlich sich dort Filme holt, ist es definitiv eine Alternative.
Genau, also allein schon bei 2 Filmen im Monat lohnt sich's schon.
Ja.
Okay. Gut, was haben wir denn hier noch auf der Liste? Apple-Quartalszahlen.
Ja, war eigentlich weniger interessant. Oder wie erwartet waren eigentlich die Zahlen sehr gut. Nach dem Start von iPhone 5 konnte man durchaus sagen, dass sich das Produkt wie immer gut verkauft hat. Ja, es gibt ja der ein oder andere auch unter uns, der dann auch gleich zugegriffen hat. Ich werde dann noch warten, bis dann das nächste Modell rauskommt. Also ich halte dort die 2 Jahre immer noch ein. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist die Aktie in Größenordnungen abgestürzt. Also doch Milliardenverlust, der dort eingetreten ist, weil einfach die Analysten mehr erwartet haben. Das ist eigentlich ja so ein typischer Kapitalismus, an dem man heute durchaus zweifeln kann. Das Ergebnis schlechthin, nie bessere Zahlen geliefert, von daher eigentlich nicht verständlich.
Ja, mit Einschränkung. Also ich habe jetzt die Bilanz in Rohform, so wie sie ja veröffentlicht wird, ja nicht gelesen. Ich habe nur das, was bei mir jetzt im Feedreader quasi durchgefiltert wird, mal gelesen. Was ich als Grafik sehe, ist, dass der Umsatz sich gesteigert hat, was ja durchaus als Analyst ja positiv gewertet wird. Zugleich ist die Gewinnmarge aber gesunken. Das heißt, die Kosten sind gestiegen. Und aber was heißt das letztendlich? Ja, also diese Panik, jetzt geht es bergab mit Apple und das war es, der Zenit ist erreicht und die Ära Steve ist jetzt wirklich vorbei. Das versucht man ja immer damit zu sagen. Daran glaube ich einfach nicht. Und ich denke auch, also so wie ich das Börsensystem verstanden habe, ist gibt Gewinner und Verlierer. Das heißt, wenn es Verlierer gibt, gibt es auch Gewinner. So wie ich das durch andere Podcasts und Medien mitbekommen habe, ist zu der Zeit, kurz vor diese Quartalszahlen veröffentlicht, sind auch einige Optionsscheine ausgelaufen und man hat in der Zeit im Prinzip versucht, auf einen sehr negativen Kurs zu spekulieren. Und ich denke, da haben diese Berichte, die im Vorfeld geliefert wurden, Stornierung von Displaybestellungen, Stornierung von Komponenten eher negativ ausgewertet, um den Kurs einfach zu drücken, um dann sicher zu sein, jetzt löse ich meine Optionsscheine ein, jetzt habe ich diesen Negativverlauf, jetzt mache ich hier richtig Kohle. Es ist nämlich so, das habe ich auch nicht gewusst, dass wenn man als Unternehmen in Amerika seine Bilanz einreicht, hat man bis zum Veröffentlichungstermin eine Schweigepflicht. Das heißt, man darf sich zu dieser Bilanz in diesem Zeitraum nicht äußern. Deswegen konnte Apple öffentlich das ganze Thema überhaupt nicht dementieren. Und man hatte es natürlich nochmal dann so ausgelegt, weil Apple das nicht dementiert, ist da was Wahres dran und es geht bergab. Ja. Aber ich glaube, ja, also wir werden einfach mal sehen. Ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr kommt, was dieses Jahr an Produkten kommt. Letztes Jahr ging es ja im Januar schon los. Wir erinnern uns mit diesem Education Event, wo dieses iBooks Author, iBooks 3.0 veröffentlicht wurde, etc. etc. Bin mal sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass jetzt im Januar noch was kommt. Die Gerüchte sind einfach nicht da.
Was generell natürlich fehlt, ich sage mal, es ist wieder angekündigt, natürlich die bestehende Produktpalette zu optimieren, das Retina-Display auf alle Endgeräte nun endgültig auszurollen, was es natürlich auch für mich wieder interessant macht, ein neues Air vielleicht mal ins Auge zu fassen. Mhm. Was natürlich jetzt alle fordern oder sich wünschen würden, insbesondere die Aktionäre, ist was revolutionär Neues. Und ich hätte da auch keine Idee, was mir jetzt so im Moment fehlen würde im Alltag. Ja, also diese Brille, die dort von Google ja schon seit Jahren lanciert wird, weiß ich nicht, ob die sich so durchsetzen wird, solange wie sie sich nicht wirklich unsichtbar in eine normale Brille integriert. Also es wird sicher kommen, ist dann aber auch keine wirklich neue Idee an der Stelle.
Nö, aber ich glaube auch revolutionär kann man auf dem Feld der Haustechnik einfach noch sein. Ich glaube, da ist noch sehr viel Feld, was beackert werden kann, also im Sinne von Licht, Haussteuerung, aber auch verknüpft mit Medien, dass man sich da auch, ja, ich sag jetzt mal so platt, Profile hinterlegt, wie bin ich so drauf und was mir was vorschlägt, wie mein Lebensraum sich an mich anpasst, ja. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial und Apple ist eine Firma, wo ich glaube, dass die es schafft, auch aus alltäglichen Dingen revolutionäre Produkte zu erzeugen. Man hätte es ja nie gedacht. Ich meine, es gab vorher auch Smartphones in Anführungsstrichen. Ja.
Aber ich erinnere mich noch an meinen ersten HTC.
Oh ja. Kohlegeräte. MDA3 Vario oder ja, solche genau. Teile da, diese riesen Geräte. Da sind jetzt einfach sowas Alltägliches, ja. Und ich glaube, Apple ist halt immer noch eine Firma, auch nach Steve Jobs, die sagt, Sachen, die einem alltäglich, die man so als alltäglich nimmt, die ein Problem sind, die neu zu erfinden und
da und schick aussehen zu lassen.
Das sowieso.
Wir sind also gespannt. Ja, dann auch übernächste Woche, das nächste Treffen der McUser Group. Mal schauen, was die Kollegen dort Neues haben. Was gibt es sonst noch Neues? Ich habe mal mir angeschaut, ein neues Sicherheitsverfahren von Google. Google hat also wie bereits Dropbox und Facebook die Möglichkeit einer Zwei-Wege-Authentifizierung geschaffen. Heißt also einfach nur, dass man zusätzlich zu dem Passwort, was man normalerweise im Zusammenhang mit dem Nutzernamen eingegeben hat, jetzt etwas haben muss. Das ist in dem Falle so, dass man entweder einen zusätzlichen PIN-Code, ja, wie man es vielleicht vom Banking her kennt, von der TAN, als SMS zugesendet bekommt oder sich dort eine kleine Applikation auch auf das Handy installiert. Der Vorteil einfach, sollte auch mal jemand durch unlautere Mittel, wie auch immer, in den Besitz meines Passwortes kommen, braucht er dazu trotzdem noch mein Mobiltelefon, um sich anmelden zu können. Jetzt könnte man sagen, ja, wozu braucht man das? Das ist eigentlich recht einfach. Google geht ja mittlerweile weit über ganz normal Mail und Kalender hinaus. Und ich denke, es wäre schlimm genug, wenn Fremde Zugriff auf die Mails haben. Mittlerweile nutze ich aber auch das Google Drive als Dokumentenablage. Dort also alle meine Dokumente, PDFs, alle Schreiben, die ich jemals auf dem Computer erstellt habe, sozusagen in der Cloud auch nochmal gesichert. Und von daher finde ich das durchaus begrüßenswert. Ja, ich denke, diese alle Cloud-basierten Dienste, die sich jetzt etablieren, haben natürlich einen sehr großen Zusatznutzen, weil man natürlich die Dokumente nicht mehr gesondert sichern muss. Das heißt, ein Backup kümmert sich dann der Cloud-Anbieter, aber man hat vor allem den Vorteil, dass man unabhängig von dem Rechner oder von dem Smartphone, von dem man gerade sitzt, die Dokumente immer zur Verfügung hat und auch immer weitergeben kann. Also das ist sehr komfortabel. Mhm. Facebook hat es auch. Habe ich auch mal eingerichtet. Es ist etwas versteckt in den Kontoeinstellungen.
Okay.
Wobei mir das jetzt auch, ich habe es eher getestet, um das Testen willens. Ja, es wäre mir also egal, wenn jemand was mit meinem Facebook-Account anstellt.
Das ist ja eh alles öffentlich und Post-Privacy, von daher. Ja,
würde ich ihn auch einfach dann abmelden oder wie auch immer. Da lege ich jetzt keinen gesteigerten Wert mehr drauf.
Ja, genau. Also ich nutze Google Drive auch für Dokumentenmanagement, sage ich jetzt mal. Ich nutze es nicht nur für die sowieso schon elektronisch erstellten Dokumente, sondern nach und nach fange ich jetzt mal an, Sachen dort einzuscannen, hochzuladen, weil die haben da im Backend so ein OCR Scan, der da noch drüber läuft.
Also OCR, ganz kurz, ist eine Schrifterkennung. Ja. Das heißt, Dokumente, die dort hochgeladen werden, sind dort nicht nur als Bild verfügbar, sondern man kann dann auch über die Suchfunktion den Inhalt der Dokumente suchen. Das ist natürlich sehr komfortabel.
Da noch ein Hinweis, da gibt es ganz tolle Lösungen, so ich sage jetzt mal für Selbstständige, Freiberufler etc., wo es darum geht, Dokumente zu erfassen, also Schriftstücke, Belege zu erfassen und in der Cloud verfügbar zu machen. Da möchte ich mal auf die letzten beiden MobileMax-Folgen hinweisen. Tim und Clemens haben das sehr, sehr, sehr ausführlich besprochen. Auch es lohnt sich auch tatsächlich mal bei MobileMax, bei den letzten beiden Folgen, den Kommentar-Thread durchzulesen. Da findet man quasi ein How-To, wenn man sich da so ein bisschen zusammenbastelt, was man da sich für ganz, ganz tolle Lösungen basteln kann.
Es gibt jetzt auch schon die ersten Scanner, die also unabhängig von dem Computer direkt über das WLAN dann die Dokumente in verschiedene Cloud-Dienste einlegen können. Das heißt, man ist jetzt nicht darauf angewiesen, die erst zu scannen auf dem PC und dann nochmal zu sortieren, sondern die werden direkt in die Cloud-Speichersysteme abgelegt.
Ja, das geht ja noch viel weiter. Die erkennen ja auch, wenn man dort was mit einem gelben Textmarker markiert hat im Text, kann man das so konfigurieren, dass die da ein gelbes Metadatenlabel dann in elektronischer Form dran haben. Also es ist schon...
Das wäre toll, wenn das dann noch automatisch sortiert werden würde.
Ja, also das geht. Also wie gesagt, kleiner Tipp, die letzten beiden MobileMax-Folgen und lest die Kommentare tatsächlich an dieser Stelle. Aber neben Google Drive gibt es ja noch einen ganz anderen, sehr präsenten Dienst oder Cloud-Storage-Dienst, das ist Dropbox. Aber also ich tue mich da immer noch so, also ich habe jetzt für mich einen Weg gefunden, diese beiden Sachen in Kombination zu nutzen und nicht quasi irgendwie zwei Sachen zu haben für denselben Zweck. Also wie nutzt du die beiden Sachen?
Ich habe tatsächlich Google Drive nur für Dokumente
und
Dropbox nur für die Sicherung der Fotos. Es gibt dort also sehr schöne Fotofunktionen. Man kann sowohl anderen Dropbox-Usern Ordner teilen, man kann aber auch einfach einen Link generieren und den dann nicht Dropbox-User weitergeben. Einfach nur, um die Fotos A zu sichern, B mit anderen zu teilen.
Das könnte ja Google Drive im Prinzip auch ganz komfortabel mittlerweile. Das geht sehr gut. Ich nutze Dropbox aber für so experimentelle Sachen, weil Dropbox, glaube ich, so ein bisschen so der Marktführer in Anführungsstrichen ist im Sinne von externen Services. Wie kann ich Dropbox mit anderen Internetdiensten sinnvoll verbinden und verknüpfen? Da ist Google Drive immer so ein bisschen ein Schritt zurück.
Ja, die sind dort aus Sicherheitsbedenken wahrscheinlich eher vorsichtig mit Schnittstellen.
Genau, aber Dropbox ist da sehr offen und ich nutze es mal so eben gerade für so, ich lade was hoch und das wird dort weiter prozessiert durch If This Then That zum Beispiel etc. Also das ist so meine Kombination.
Also dort Dienste, die, wenn man zum Beispiel auf Instagram sagt, mir gefällt das ein oder andere Foto, dass dann diese automatisch in den Dropbox-Speicher gelegt werden. Oder auch für Soundcloud. Es gefällt einem ein Song, der wird dann auch automatisch als MP3 abgelegt. Ist also sehr nett.
Ich habe da noch ein Projekt, was ich jetzt demnächst mal starten möchte. Und zwar im Feedreader habe ich auch einige Foodblogs im Abo. Und dort werde ich mir im Prinzip über Evernote, wenn ich das like, das Dokument in meinem Feedreader, dann wird es gleich auf meine Dropbox hochgeladen und von dort in einen PDF-Ordner, also im PDF umgewandelt und im PDF-Ordner abgelegt. Und dann werde ich diese gesammelten Werke mal monatlich über iBooks Author in ein E-Book zusammenstellen. Ich bin da sehr gespannt. Ich will das mal probieren.
Also
später dazu mehr. Ich mache quasi ein E-Book-Cookbook quasi.
Okay.
Weil meine Freundin mittlerweile auch sehr, sehr begeisterter Fan ist vom iPad, von der Vielseitigkeit und nutzt es tatsächlich auch, um in der Küche dann neue Rezepte, chefkoch.de schnell aufgeblättert, das iPad hingestellt, als Kochbuch genutzt. Ganz nette Sache. Und man ist ein Gewohnheitstier und macht dann doch immer dieselben Sachen. Und so machen wir unser eigenes Kochbuch. So.
Genau, also chefkoch.de hat ja auch eine neue App für das iPhone. Und die hat das tatsächlich drin. Man kann sich also dann aus den Gerichten, die man dort gesucht hat, ein eigenes Kochbuch zusammenstellen. Und es hat jetzt auch eine Einkaufsliste. Das heißt, man kann dann sagen, ich möchte heute als Vorspeise eine Suppe für 4 Personen, das Lamm für 4 Personen und eine Nachspeise für 4 Personen. Bitte trag mir in meine Einkaufsliste ein, was ich dafür alles einkaufen muss. Und dann summiert er das alles schön auf. Ja, dann weiß man eben, eine Tüte Zucker reicht nicht. Man braucht also dann 2. Und das, denke ich, ist ja, sehr praktisch, einfach um auch mal neue Dinge auszuprobieren und auch die Lieblingsrezepte dann auch immer parat zu haben. Und ja, also ich nutze es dafür sehr gerne. Kuchenrezepte.
Ja, also dein letzter Kuchen war übrigens hier an der Stelle nochmal ganz großes Lob.
Wer das Bild gesehen hat, das war ein Mantelkuchen nach Thüringer Art. Eine buttrige Angelegenheit.
Butterbombe, genau. Aber sehr, sehr lecker. Ja, gutes Essen.
Genau, gutes Essen immer wichtig. Und ja, ich denke, es ist immer schwierig, gerade als Berufstätiger hat man vielleicht mittags irgendwo schon warm gegessen. Also ist es nicht immer nötig, abends noch zu kochen und oft fehlt dann auch die Lust. Aber ja, ich mache das eigentlich doch sehr gerne, gerade am Wochenende, dann überlege ich mir schon, was es so geben wird. Und dann achte ich natürlich auch vor allem, wenn ich mal die Zeit habe, dass man die Dinge nicht irgendwo im Supermarkt, sondern dass man wirklich kleine Läden, gerade hier in Dresden besucht, da gibt es also wirklich tolle Spezialitäten, die es da zu entdecken gibt, wie zum Beispiel die Schlüters hier in der Neustadt.
Sehr bekannt, ja.
Ein Käseladen, die haben eine eigene Käsesorte erfunden. Dies ist die Dresdner Berle.
Die Dresdner Berle, also ja, muss es schon so sagen, die Dresdner Berle. Und die beliefern, also diese Käsesorte, man muss sich das wie so eine Art festeren Frischkäseball vorstellen.
Hast du ihn schon probiert?
Ich habe ihn schon probiert. Ich habe eine Sorte probiert, die basierte auf Meerrettich irgendwas. Ich bin echt großer Fan von Meerrettich, aber das war nicht meins. Aber dafür war es sehr teuer. Aber die beliefern auch sämtliche Restaurants, Gastronomien und Hotels in Dresden mit ihren Produkten. Und es ist einfach ein drolliges Paar. Man muss das einfach mal so nennen. Das ist im Prinzip eine ältere Dame, die mit ihrem Sohn in Familientradition dieses Mini-Geschäft, also da passen vielleicht in Summe 3 Leute rein, betreibt. Und die sind einfach, Neustadt sind die Schlüters und Schlüters gehören zur Dresdner Neustadt. Das kann man gar nicht mehr trennen. Und die machen so tolle Produkte und bieten so tolle Sachen an. Und man fühlt sich da als erwachsener Mensch auch einfach wie als Kind in so einem Laden. Das ist ganz toll.
Ich gehe tatsächlich auch mit Gästen, wenn ich in der Neustadt bin, neben anderen Sehenswürdigkeiten auch bei den Schlüters
vorbei. Ach, tatsächlich.
Ja. Bei mir in der Nähe gibt es jetzt noch neu eröffnet eine Pasta-Manufaktur.
Was heißt denn bei dir in der Nähe?
Bei mir in der Nähe ist am Schillerplatz, also am Blauen Wunder hier in Dresden, gibt es jetzt eine Pasta-Manufaktur auch in einer Reihe mit einem sehr guten Fleisch und mit einem sehr guten Käseladen und gleich daneben ja, Pasta zum Mitnehmen, frisch am Tag produziert, ist natürlich was ganz anderes als Tütennudeln. Mhm. Es ist dann unabhängig, welche Soße man dann nimmt. Die Nudeln reißen es dann immer raus.
Ja, apropos gutes Essen, da fällt mir noch was ein, was wir noch vorhaben. Wir wollten bei Havelland Home Delivery noch bestellen.
Ja, tatsächlich. Fleisch.
Ja, und zwar ist es ein Biohof, eine Biohofgesellschaft. Ich glaube, es ist ein Verein, ich müsste es nochmal googeln, die ihre Produkte vorwiegend, das ist das Novum, vorwiegend über das Internet vertreiben. Es gibt auch einen kleinen Laden vor Ort, aber die vorwiegend, also über Internet ihre Produkte verkaufen. Und wir hatten letztens ein Familienfest und meine Familie, wir haben dort ein sogenanntes Havelländer Apfelschwein bestellt. Und das war mal wieder ein Schweinefilet sondergleichen. Also das war von der Konsistenz saft, also nicht trocken, aber auch nicht zu saftig. Es war fest und nicht so, also genau ausbalanciert. Und das wirklich wichtig an der Sache, es hat mal wieder nach richtig echtem Schweinefilet geschmeckt. Also nicht, was man sonst so hat. Auch wenn man zum Fleischer geht und sagt, ich möchte ein gutes Stück Schweinefilet, habe ich immer irgendwie so einen lebrigen Beigeschmack irgendwie. Also irgendwas stört da immer, weiß nicht, woher das kommt. Man müsste sich mal.
Die Ernährung der Tiere.
Ja, wahrscheinlich. Oder der Schlachtprozess oder wie auch immer. Aber das hatte ich tatsächlich dort nicht. Es hat wirklich pur nach richtig schönem Schweinefilet geschmeckt. Und ja, ich glaube, wir werden uns das nochmal hier nach Dresden bestellen und da nochmal ein kleines Event draus machen.
Bekennende Fleischesser, also ich kann auch durchaus alle Argumente verstehen, die gegen Massentierhaltung sprechen, gegen die Tötung der Tiere sprechen. Macht aus meinem Sinn ja natürlich durchaus begründet ist, wenn man sich dagegen sperrt, wenn man sich dagegen wehren möchte. Aber es gibt natürlich auch noch ordentlich geführte Höfe und da denke ich, ist es auch legitim,
nicht nur legitim, es ist einfach so, ich bin ganz ehrlich, ich kann meinen Grad der Sozialisation einfach dann nicht überspringen als Thüringer. Es gab immer, also Fleisch mit Beilage, das ist einfach die Grundformel eines Essens. Ja. Das kriege ich nicht wegsozialisiert. Ne? Auch mit der reinen Vernunft. Schade eigentlich, ne? Ja. Aber naja.
Natürlich auch immer wichtig, was mich auch ganz neu gepackt hat, und zwar seit den Podcasts über Bier. Einmal der CAE-Podcast, dann auch nochmal, war auch nochmal aufgetreten. Weil wir müssen reden, wenn ich mich richtig entsinne. Und da habe ich doch wieder ein bisschen mehr Begeisterung daran gefunden, neue Biersorten mal einfach auszuprobieren. Also ich war dort lange Zeit sehr festgefahren, war auch lange Zeit bekennender Becks-Trinker tatsächlich, wenn ich mal Bier getrunken habe.
Ja.
Und hatte aber schon über die Band, unser Schlagzeuger, war ein ausgewiesener Experte in Sachen Bier, und habe da schon mitgenommen, es gibt dort doch auch mehr zu beachten. Es gibt auch mehr Sorten, die man dort noch probieren könnte, als es mir bis jetzt auch bewusst war.
Behaupt, was hinter dem Begriff Bier eigentlich steckt. Das Bier nicht Bier ist nicht Pilz. Ja, das müssten wir Deutschen, glaube ich, erst mal lernen. Ja? Bier ist nicht Pilz. Und
also man könnte vielleicht noch ein Helles oder noch ein Hefe. Aber es gibt dort doch weitaus mehr Sorten. Und ich habe jetzt mein Favorit unter den letzten Testobjekten, wenn ich es mal so nennen darf, ein Lausitzer Porter.
Lausitzer Porter. Wie schmeckt das? Also ist es ein Pilz oder was
ist es? Es ist dunkler als ein Pilz. Ist, wenn ich es richtig gelesen habe, auch ein obergäriges Bier, also kein untergäriges, wie die meisten, sagen wir mal, Industriebiere. Untergärig sind eben alle die bei sehr kühlen Temperaturen reifen. Obergärig bildet sich dann die Hefe oder setzt sich nicht ab, sondern bleibt oben auf dem Bier bestehen. Das heißt, der Filterprozess ist einfach aufwendiger. Deswegen nimmt man es für die Industrieproduktion nicht. Und das Porter zeichnet sich noch durch einen sehr süßen, malzigen Geschmack aus. Also wenn man, es gibt einmal das Schwarzbier, es gibt ein Porter auch noch mit Kirschsirup. Und das reine Porter, das ist eigentlich das, was nicht wie ein richtiges Malzbier, aber so einen leicht malzigen Geschmack, dunkle Färbung, trotzdem nicht trüb, ja, und etwas süßer im Geschmack, nicht kratzig beim Trinken.
Meinst du mit reines Porter, das Lausitzer Porter ist für dich jetzt das reine Porter?
Ja, es war jetzt nicht das Schwarzbier.
Ja.
Müssen wir mal gucken. Wir sind gerade auf der Seite, genau. Können wir auch noch mal gerne den Link dann zur Facebook-Fanseite.
Ich sehe hier gerade, das ist jetzt für mich neu, dass von dieser Brauerei auch der Goldene Reiter ist.
Den kenne ich nicht.
Der Goldene Reiter, also als fast Dresdner müsstest du erstmal grundsätzlich den Goldenen Reiter
kennen. Ja, aber das Bier kenne ich.
Ja, ich kenne das, und zwar gibt es hier in der Neustadt einen ganz knuffigen Biergarten, die Luise. Wirklich ganz, ganz toll im Sommer zu besuchen. Und die bieten vom Fass dieses Bier, Goldener Reiter. Schmeckt sehr gut, macht aber Kopfschmerzen.
Okay.
Also das könnte uns der Andreas.org sicherlich richtig gut erklären, warum, wieso, weshalb. Der Geschmack ist wirklich ganz toll. Es ist richtiges schönes Sommerbier. Also leicht, weich im Geschmack, hat eine leichte, ich würde fast sagen, zitronige Note. Also schön, schön spritzig auch, aber am nächsten Tag, wenn man da so drei trinkt, puff. Ja, genau. Das ist mir neu, super, also wieder was gelernt, genau. Aber die haben hier natürlich auch noch ganz andere so Bergquellen. Die haben auch eine Hefe, sehe ich gerade. Porter Punsch. Das ist ja wirklich. Das zählt aber definitiv nicht mehr unter das deutsche Reinheitsgebot. hier steht Biermischgetränk. Also da achten die drauf. Okay. Gut, dann werde ich das mal demnächst auch mal, obwohl ich grundsätzlich nicht Fan von Schwarzbier finde. Ich habe noch kein gutes Schwarzbier getrunken. Weißt du, wie es dir geht? Hast du schon gutes Schwarzbier getrunken?
Nein, ich bin auch kein Freund von Schwarzbier. Ich mag auch Guinness nicht. Ich mag auch diese irischen dunklen Bieren nicht wirklich vom Geschmack. Mhm. Was ich jetzt noch gerne mal aufgrund der Podcasts probieren würde, sind diese ganzen Ales, IPAs. Mhm. Da ist es aber tatsächlich so, ich habe hier noch keinen Laden in Dresden gefunden, wo man es kaufen kann. Es gibt also verschiedene Internetshops, Aber da werde ich mich nochmal mit beschäftigen müssen, was man da nun probieren soll.
Es gibt eine Kneipe, die ich kenne, die verschiedene Sorten belgisches Bier, nicht nur eins und auch nicht in der Dose, die man irgendwo hinter der Heizung vorholt, sondern die verschiedene belgische Sorten, dieses Duvel, zum Beispiel, was glaube ich mit das bekannteste ist, mit ausschenkt und auch stilecht im Bauchregenglas auch ausschenkt. Ah, also nicht im Bierglas oder nur in der Flasche, also in der normalen Bierflasche, sondern auch in so einem im bauchigen Glas, wie man eigentlich die Berliner Weiße serviert, also in so einem halb hohen bauchigen Glas.
Sieht aus wie ein großer Cognac-Schwenker, genau.
Ja, genau. Und man muss, und das ist auch der Lerneffekt, den ich da auch quasi durchlaufen bin. Man muss lernen, das kippt man jetzt nicht hinter wie ein Beck, sondern es ist so ein, also ja, und das verbindet man, glaube ich, nicht mit Bier, dass man so dieses: Ich trinke mal einen Schluck, genieße den, lehne mich mal zurück, denke darüber nach, was passiert denn da so in meinem Mund an Geschmackserlebnissen, sondern es ist kein Erfrischungsgetränk.
Ich denke, das wäre vielleicht noch eine gute Idee, wenn wir da unseren Schlagzeuger nochmal für ein Interview auch gewinnen können. Ja. Wir werden mal anfragen.
Ja, genau. Und noch ganz kurz, ich habe noch zwei Punkte zu Bier. Weil du sagst, du hast so Ale und sowas noch nicht probiert. Ich war letztes Jahr im Mai in Schottland. Tolles Land, wir hatten auch tolles Wetter. Und ich war in so einem kleineren Pub und die hatten tatsächlich Stout, so ein lokales Stout. Und das hat ja die Eigenart, dass das im Prinzip bei dem Pubbetreiber, Pubbesitzer fertig gärt oder weitergärt, sage ich jetzt mal. Und dass dieser ganze Bierherstellungsprozess dort fortgeführt wird und nicht quasi im Kesseltank irgendwo abgefüllt wird. Und ich habe das mal probiert und ich war auch sehr verwundert, ich kannte das damals alles noch nicht, dass der Kollege, der mir das Bier gezapft hat, erstmal pumpen musste, quasi Druck aufbauen musste, damit das überhaupt aus dem Hahn rauskam, hat mir das ins Glas getan. Das war so eine dunkelrote, fast kirschfarbene Flüssigkeit mit einem dunkelweißen, fast grauen Schaum, sehr festen Schaum. Hat mir das abgefüllt. Man hat auch kaum Kohlensäure gesehen. Ja. Und ich war recht skeptisch, aber auch neugierig zugleich und habe das dann mal probiert. Und wenn man sich sagt, es ist kein Bier, was man als Deutscher erwartet, ist es eine ganz tolle Sache.
Ja.
Also es war süßlich, es war irgendwie bierig, süßlich. Aber es war kein Bier, also ich kann es jetzt schwer beschreiben, aber es war irgendwie schon ein interessantes, spannendes Erlebnis.
Diese Biere sind dann etwas dicker, der Schaum ist sehr feinporig und von der Farbe her, glaube ich, so wie das Duckstein. Ich denke, das Duckstein kennt man hier noch am ehesten.
Noch viel dunkler, noch viel dunkler. Also wie so eine richtig, richtig dunkle Kirsche. Mhm. Dieses Ducksteiner, wenn du so ein Ducksteiner oder so ein deutsches Pilz gegen das Licht hältst, dann kannst du ja durchgucken, dann siehst du das Licht. Dort war das nicht möglich. Also das war so trüb.
Also wie ein Bierpudding.
Nicht von der Konsistenz, aber von der Farbe vielleicht. Und ja, jetzt spannend, dieses Jahr begebe ich mich ja auf große Reise. Ich schaffe es mal tatsächlich auf den nordamerikanischen Kontinent. Also wenn alles klappt. Und ich hatte da mal den Andreas dort auch mal angeschrieben auf Twitter, weil er sich ja wirklich sehr, sehr intensiv mit dieser Materie beschäftigt hat. Und er hatte mal in einem Podcast, ich glaube, das war tatsächlich der mit Holgi, also der Frind-Podcast, erwähnt, dass in Kalifornien, was ein Reiseziel von mir ist, gleichzeitig das schlechteste Bier, aber auch das beste Bier der Welt gebraut hergestellt wird. Und ich habe mir mal ein paar Tipps von ihm geben lassen, was für lokale Brauereien dort zu empfehlen sind, und wenn alles klappt, werde ich das mal versuchen, somit auf meine Reiseroute zu legen.
Hast du es da, was er empfohlen hat?
Ja, ich habe es da. Moment, lass mich mal kurz hier rüber. Genau, also die ganzen Sachen heißen, er hat empfohlen Russian River, Lagunitas, das scheint mir wahrscheinlich eher im Süden dann an, also im mexikanischen Norden oder kalifornischen Süden, Anchor Steam. Und unbedingt eben ich soll unbedingt die IPAs und Double IPAs probieren. Also ich werde mir vor der Abreise definitiv den Frind-Podcast nochmal anhören. Ja. Und wenn alles klappt, der Zoll mitspielt und ich noch nicht so viele Sachen gekauft habe, dann werde ich mal versuchen, ein paar Sorten mitzubringen.
Also mal am besten ein Foto machen, dann sind wir zumindest auf der sicheren Seite und können die vielleicht in dem einen oder anderen Online-Shop auch nochmal nachsuchen. Ja, denke ich, sind wir soweit mit dem Thema durch. Haben wir noch ein Thema, was wir noch besprechen müssen? Ich denke unbedingt, unser nächstes Outdoor-Vorhaben, das sollten wir vielleicht an der Stelle mal besprechen.
Die alten Herren. Die
alten Herren, genau. Was braucht man nicht alles an Zertifikaten und Bescheinigungen? Und wir haben uns überlegt, für dieses Jahr wäre es vielleicht mal interessant, einen Angelschein zu machen. Sorgt natürlich an der einen oder anderen Stelle auch für Gelächter. Die ausgerechnet, die den ganzen Tag im Büro sitzen und sich dann abends vor den Rechner setzen und Podcasts aufzunehmen, setzen sich dann auch noch an den See. Aber ich denke, für einen sportlichen Ausgleich kann man ja dann selbst noch sorgen. Angelschein ist halt wirklich aus dem Erholungseffekt interessant. Das ist etwas, was man schön im Urlaub sich mal vornehmen kann. Es ist etwas, was man hier in Dresden auch sehr schön an der Elbe vielleicht machen kann.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie nötig es ist, ob man da unbedingt der Clubmeierei nachgehen muss oder ob es nicht nötig ist an der Stelle.
Also ich glaube ja, dass man Angeln auch so ein bisschen zum Nerdsport machen kann. So Angelkonfiguration, Köderkonfiguration, welche Bedingungen führen dazu zum optimalen Angelerfolg, etc. etc. Also ich glaube, da gibt es ein tolles Betätigungsfeld.
Ja, ich habe schon gelernt, dass Teigwaren nicht erlaubt sind.
Teigwaren sind nicht erlaubt als Köder? Sind
nicht erlaubt.
Weißt du warum?
Ja, weil die Fische das lieben. Das ist also ein unfairer Vorteil, wenn es nicht erlaubt.
Es ist kein wegen der Verschmutzung quasi. Okay.
Genau, es ist einfach nur, die Fische fahren tierisch auf Nudeln ab. Ja, gekochte Nudeln finde ich auch zum
Aber Problem. Wenn ich die Fische angle, dann ist das doch dem. Ja, okay.
Wir lassen uns das dann nochmal ganz genau erklären. Im Februar geht's los. Wir haben also hier einen Angellehrer in Dresden gefunden, der an zwei Wochenenden dort die theoretischen Grundlagen vermittelt und vor allem auch viele Tipps zum Equipment.
Moment, was muss man denn eigentlich tun, um überhaupt... Also A, man muss in Deutschland natürlich erstmal berechtigt sein, angeln zu dürfen. Man darf ja jetzt nicht einfach so, außer es ist das eigene Gewässer, da seine Rute auswerfen oder seine Angel da auswerfen und fischen. Also in Deutschland muss man einen Angelschein erwerben. Wie erwirbt man den denn eigentlich?
Ein Fischereischein, genau. Das heißt... ist natürlich etwas, wo man offiziell eine Prüfung ablegen muss. Amt weiß ich nicht. Gewässeramt wird es dann schon sein. Und es gehört also dazu, dass man natürlich die Fischsorten unterscheiden kann, dass man weiß, wie man die Tiere dann auch richtig schlachtet. Mhm. Es gibt dann natürlich auch immer Schonfristen, die man zu jedem Tier kennen muss.
Laichzeiten und solche Sachen. Und genau.
Ich denke, da werden wir dann auch in einem extra Podcast noch drüber berichten, wie es gelaufen ist und werden dann auch unsere ersten Erfolge auf dem Blog als Bild präsentieren.
Ja, also ich bin sehr gespannt. Bei uns geht's in zwei Wochen los, drei Wochen los. Ich glaube, in drei Wochen haben wir den ersten Kurs Theorie.
Ja, genau.
Bin sehr gespannt, ob es mir dann nicht schon zu viel wird. Störe und was es nicht alles gibt.
Ja, richtig. Ich bin immer noch gespannt, wie es dann ist, den lebendigen Fisch zu töten und zu schlachten vor Ort.
Also getötet habe ich noch keinen Fisch. Wir haben mal einen ausgenommen im Biounterricht in der Schule. Ja. Und zwar gab es da, damals hat man Präsentation noch via Polylux, wer dieses noch kennt, vorgeführt. Und zwar hat da wir hatten eine Biolehrerin, die hatte ein Modell von einem Fisch da aufgezeichnet und hat dann im Prinzip fünf Striche mit Zahlen 1 bis 5 belegt und hat gesagt, so müsst ihr schneiden. Das heißt die Reihenfolge. Und hat uns da so einen Fisch, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich glaube ein Karpfen, aber nur so in kleinerer Ausführung, hatte jeder Schüler. Und man hatte dann ein Skalpell tatsächlich, es war kein Messer, es war ein richtiges Skalpell, wahrscheinlich hatten die nichts anderes. Und wir mussten dann im Prinzip nach Anleitung diese Schnitte ausführen und mussten dann diese Innereien rausnehmen. Und mussten dann diese Innereien auch, also diese Organe auch mit Namen zuordnen. Musste sagen, guck, das ist das Herz, sind die Kiemen, also oder das gehört zu den Kiemen, das ist der Verdauungstrakt. Ich glaube, dass das Ausnehmen im Prinzip ähnlich sein wird dann später. Mhm. Dass man diesen Fisch hat und sagt, damit man eben, also diese Anleitung basiert eben im Prinzip nur darauf, dass man nicht versehentlich in diese Gallenblase da schneidet und dann diese ganze Gallenflüssigkeit über die Innereien und über das Fischfilet, sag ich mal, vergießt, damit es dann ungenießbar wird. Und damit man auch vor allem an den ganzen Kräten vorbei operiert und da zum guten Ergebnis kommt.
Ja, wir werden uns OP-Equipment besorgen und dann wird es definitiv machbar sein.
Ich freue mich schon sehr drauf.
Also ich auch.
Ich bin sehr gespannt.
Könnte für den Sommer ein schönes Hobby werden. Schauen wir uns an. Ja, wir berichten. Gut, und dann als allerletztes bei meiner Suche nach Tabas im Internet bin ich noch auf einen sehr interessanten Fakt gestoßen. Es gibt eine Stadt im Iran, die direkt heißt wie unser Podcast. Das heißt, unser Podcast heißt natürlich...
Genau, die Stadt heißt nach unserem Podcast. Das war die richtige Formulierung.
Richtig. Viel los ist dort nicht.
Hast du das schon? Ich suche mal gerade bei Wikipedia.
Es gab dort ein größeres Erdbeben.
Also 35.000 Einwohner. Das ist also so das Saalfeld vom Iran, sage ich jetzt mal. Genau. 950 Kilometer vor Teheran. Bekannt für seine Zitrusgewächse.
Da.
Spannend. Ja. Oasenstadt. Prachtvolle 300 Jahre alten öffentlichen Garten.
Okay. Dann nehmen wir also jetzt an der Stelle auch das Ganze zum Anlass. Sollten wir in 10 Jahren den Podcast immer noch haben, werden wir also dann live aus Tabas berichten.
Und es in den Iran noch gibt oder der bereisbar ist, dann
machen wir das, fahren wir dorthin und berichten dann vor Ort. Und ein letztes Thema, denke ich, könnten wir nochmal mit ansprechen, Mobilität. Ein beliebtes Thema auch von mir auf meinem Blog. Ich bin also bekennender Bahnfahrer, Carsharing-Nutzer, Mitfahrgelegenheitsnutzer. Und natürlich habe ich auch die Mitfahrgelegenheit Flink für mich entdeckt. Ist also, sagen wir mal, eine technisch recht gut implementierte Mitfahrgelegenheit, die es nicht nötig macht, dass man sich an irgendeinem Treffpunkt trifft, sondern die Fahrer holen einen dann direkt von zu Hause ab und setzen einen auch am Zielort ab. Der Preis richtet sich dann also auch nach dem zusätzlich gefahrenen Kilometer. Es ist dann also so, dass das Ganze sich auch integriert in Navigationssysteme. Das heißt, man kann, wenn man unterwegs ist, bekommt man dann eine kurze Nachricht, dass ein Mitfahrer auf der Strecke passen würde, dass man dafür einen Umweg von meinetwegen so und so viel Kilometern hat und dafür so und so viel Euro bekäme. Und dann kann man sich live entscheiden, möchte man denjenigen mitnehmen oder nicht. Und das Ganze ist mit einem Klick dann organisiert. Einfach bestätigen, die Route wird sofort neu berechnet, man holt den Mitfahrer ab, setzt ihm an seinen Zielort ab, nimmt das Geld und hat dort keine Aufwände, das Ganze vor und nachher im Internet, am Browser nachzubereiten. Ja, dann habe ich mir natürlich noch überlegt, ob ich mir eventuell die Bahncard 100 gönne. Ist leider ein sehr schwieriges Thema, einfach aus preislichen Gründen. Das heißt, das Angebot richtet sich dann wahrscheinlich doch eher an tägliche Pendler. Wir haben es gerade mal aufgeschlagen, die Bahncard 100, zweite Klasse, 4.090 Euro. Das ist also schon eine Hausnummer.
Also mit 4.090 Euro und dann zweite Klasse, das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen.
Richtig.
Aber ich glaube, es gibt tatsächlich Anwendungsfälle für diese Karte.
Ja, natürlich, wer jede Woche pendelt auf weiten Strecken, hat natürlich nicht nur den Vorteil, dass er damit eine Kostendeckelung hat, sondern man erspart sich das ganze Buchen, das ganze Planen. Und immer man so weit ist, fährt man zum Bahnhof, steigt in den nächsten Zug, fertig. Aber Business Case für mich absolut nicht gegeben. Ich habe also im letzten Jahr 2012 ungefähr 700 Euro in Bahnfahrten investiert, nochmal knapp 1.000 Euro in Carsharing.
Da sind wir nicht mal bei der Hälfte quasi.
Also noch mal 600 Euro für den Nahverkehr. Mhm. Das lohnt sich also auf keinen Fall. Also in der derzeitigen Situation.
Ja gut, aber muss man mal sehen. Also erste Klasse, nur zur Info, kostet 6.890 Euro. Mhm. Und wenn ich jetzt dann noch die Preise im Bordrestaurant aufschlage, schlägt man vielleicht dann bei der Reisefrequenz, die man hat, die 10.000 Euro. Also das ist schon
ordentlich.
Das ist schon ordentlich.
Empfehlen kann ich an der Stelle, wer schon mal im ICE das Bordbistro gefunden hat, unbedingt den Butterkuchen probieren. Der wird frisch warm gemacht, ist eine grobe Köstlichkeit mit einem Kaffee.
Mm.
Unbedingt probieren.
Apropos, wenn ich noch ganz kurz darf, ich habe auch zu Mobilität noch eine Erfahrung gemacht. Und zwar bin ich tatsächlich mal, ich war jetzt am Wochenende unterwegs, ich war im Bayerischen Wald und habe gesagt, okay, das ist ja jetzt mal der Echttest für Apple Maps. Vorher war ich mit dem Auto nicht wirklich unterwegs in unbekanntes Gebiet, sagen wir es mal so. Und gesagt, okay, jetzt nutze ich mal Apple Maps. Die reine Navigation an sich, die Routenführung, muss ich sagen, ist das Beste, was ich bisher erlebt habe. Also besser als, ich habe bisher erlebt Navigon, besser als Google Maps in der derzeitigen Form. Es ist wirklich schick. Es bringt genau die Informationen auf den Screen, die ich brauche als Autofahrer und für die Route und für die Navigation. Aber das war es damit auch schon. Das Allerschlimmste an Apple Maps ist die Adresseingabe. Ich muss es noch in so einem Format eingeben, wie es in der Datenbank vorliegt. Also ich muss Ort, Komma, Leerzeichen, Straße, Komma, Leerzeichen, Hausnummer, Komma, Leerzeichen und wenn ich dann noch die Informationen habe, die Postleitzahl. Einfach zu sagen, also wir haben Urlaub in einem Hotel gemacht, einfach zu sagen, ich mache in dem Ort, in dem Hotel Urlaub, bringe mich dahin. Fehlanzeige. Da sagt Apple Maps tatsächlich auch keine Treffer gefunden. Es schlägt nichts vor. Also das ist für mich schon das Erste, wo ich sage, schlecht, also wirklich ein absoluter Negativpunkt. Sowas muss heutzutage nicht sein. Und ich finde, sowas muss auch vor einem Release auffallen.
Ja.
Macht mich aber auch gleich, zugleich bringt mich das aber auch dazu zu sagen, das ist aber auch was, was man nachrüsten kann. Also jetzt nichts, was so in dem Grundprinzip dieses Apple Maps total krude läuft, ist schaffbar. Das Zweite ist, dieses Hotel lag sehr, sehr abgelegen in einem sehr, sehr kleinen Ort, in einer sehr, sehr kleinen Nebenstraße. Und da tat sich tatsächlich Apple Maps, also dieser Ort hatte tatsächlich, ich glaube, der Ort hatte so gefühlt 20 Häuser, aber dafür 4 Kreisverkehre. Und das hat Apple Maps so dermaßen aus der Fassung gebracht, dass es uns nicht vollständig an den richtigen Ort gebracht hat. Heißt, im Fazit hätte ich mich auf diese Navigation verlassen, ohne zu wissen tatsächlich, also ohne Schilder zu lesen, wäre ich nicht angekommen.
Mhm.
Also da müssen die unbedingt noch was tun. Und ich finde es einfach noch ein bisschen sehr verwunderlich, weil sie haben ja die Routing-Information von TomTom angeblich übernommen. Ich weiß nicht, welcher Stand. Ich habe jetzt die TomTom-App auch nicht im Vergleich. Man müsste jetzt mal, um zu testen, mal die TomTom-App installieren und dieselbe Route nochmal fahren, ob das im Prinzip dieselbe Experience ist.
Also ich vertraue seit Jahren auf Navigon. Das ist einfach wunderbar vom Bedienkomfort. Es hat eine Google-Suche integriert. Das heißt, ich kann, was auch immer ich an Informationen habe über den Zielort, einfach eingeben. Da wird mir mit Sicherheit was vorschlagen und das funktioniert einfach optimal.
Ja, also das nur so kurz für mich Sinne von Mobilität und Navigation. Aber mal schauen. Also es ist nichts, was nicht unlösbar wäre. Und ich hoffe, dass Sie das auch erkennen. Also diese zwei Sachen waren einfach für mich, wo ich sage, wow, Frustfaktor. Ja. Will ich nicht nochmal haben.
Okay, denke ich.
Wo wir gerade noch dabei sind, eigenes Auto.
Ja.
Willst du das noch ansprechen?
Ja, ich habe ja keins. Fährt sich deins?
Also es fährt sich toll. Es ist Segen und Fluch zugleich. Also einerseits die Momente, wo man einfach den Schlüssel umdreht, losfährt, ohne Rücksicht zu nehmen oder ohne zu planen, das ist schon sehr komfortabel. Reicht aber meiner Meinung nach nicht aus als Rechtfertigung für den Stadtverkehr. Also gerade, ich zähle jetzt Dresden mal mit, schon als Großstadt mit viel Verkehr und einem guten öffentlichen Nahverkehr. ist es meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt, dass man sich diesen Luxus leistet. Gerade auch, wir hatten jetzt im Winter, es ist ein Dieselfahrzeug, teilweise Probleme überhaupt zu starten. Wir mussten einmal den ADAC kommen lassen, wo ich dann jedes Mal gesagt habe, das sind Probleme, die möchte ich persönlich nicht haben und ich möchte die gerne auslagern. Das heißt also gerade solche, der Service-Gedanke an Mobilität, den kann ein Privatauto überhaupt nicht abdecken.
Ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann ja, das Auto abgeschafft habe. Ich hatte sehr viel Ärger damit. Ich habe es sehr selten benutzt. Und es wurde eben nicht allen Situationen gerecht. Und heute habe ich mit Carsharing eben die Möglichkeit, vom kleinen Cabrio bis zum Transporter mir alles zu organisieren. Und dieser viel besprochene oder viel gelobte Punkt, man ist ja so flexibel mit eigenem Auto. Ich bin berufstätig, mein Leben ist nicht mehr flexibel.
Oh.
Die Zeiten sind vorbei. Wenn man nicht alles Wochen im Voraus plant, wird auch nichts. Und von daher kann man dann auch einfach mitentscheiden, wo möchte ich hin? Kann ich dort mit dem Zug hinfahren oder brauche ich ein Auto? Und damit ist das Thema Mobilität und Flexibilität für mich eigentlich auch erschlagen.
Also, ja, gut, das ist jetzt, na klar, ich meine, du sagst das jetzt natürlich aus deiner speziellen Perspektive heraus, aber ich glaube, jemand, der auf dem Land lebt,
ja,
auch berufstätig ist, der hat eine ganz andere
Situation. Wenn nichts anderes fährt, ist man natürlich auf das eigene Auto
angewiesen. Genau, also aber ich denke, man kann tatsächlich mal so an Modelle denken, dass in Großstädten mit einem bestimmten Verkehrsaufkommen dieses Thema Individualverkehr einfach mal verboten gehört.
Ja.
Oder so teuer und unerschwinglich macht, dass man quasi aus ökonomischen Gründen dazu gezwungen ist, den öffentlichen Nahverkehr zu verwenden.
Und gerade in großen Städten finde ich daher diese Plaketten, die man dort jetzt braucht, auch durchaus sinnvoll. Es ist ein großer Schmutzfaktor, es ist eine Lärmbelästigung, es ist Stress,
ja,
den man natürlich hat. Wenn man sich zu Fuß von A nach B bewegt, ja, man muss permanent an Ampeln warten. Die Lärmbelästigung ist enorm. Aber ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren viel tun, durch selbstfahrende Autos, durch Elektroautos, insbesondere aber durch die Kombination. Das heißt, dass man dann eben wirklich Elektrotaxis bis zum Bahnhof nutzt und dort mit dem Zug weiterfährt. Und das Ganze organisiert durch smarte Systeme, durch Smartphones, durch persönliche Assistenten. Dem Ganzen gehört aus meiner Sicht die Zukunft.
Ja, genau. Und ich denke auch, dass, mal kurz abzuschließen, dass so ein Punkt ist, den man tatsächlich ausschließlich nur mit Rechenleistung so optimieren kann, als dass man das in der persönlichen Verantwortung eines jeden Einzelnen überlassen kann. Ja, man quasi so, der Verkehr fließt ja, aber ich glaube, durch Individualverkehr in Städten ist es sehr, sehr ineffizient. Ja, ist die Automobilnutzung sehr ineffizient, ist die Wegnutzung sehr ineffizient. Also ich persönlich nutze das Auto höchst ungern und wenn man dann schaut, was es monatlich kostet, ist es einfach gruselig.
Ja.
Okay.
Und das ganz große Potenzial sind natürlich die Freiflächen in Städten.
Also ich dachte jetzt Luftschiffe. Okay.
Ja gut, wenn es denn mal so ist. Naja, aber es ist tatsächlich so, dass natürlich der Parkplatzbedarf, wenn man davon ausgeht, dass das Durchschnittsauto am Tag nur 45 Minuten bewegt wird.
Das finde ich, ist schon hochgerechnet.
Ja, im Schnitt, genau. Also, da sind auch Taxifahrer mit reingerechnet, die ganzen.
Okay, Fahrer. Ja, okay, dann kommt es hin, ja.
Fahrer, aber das ist, tatsächlich fährt jedes Auto nur 45 Minuten und braucht ansonsten Platz, wo es einfach nur rumsteht. Und ja, denke ich, könnte man sinnvoller nutzen.
Genau. Aber ich glaube, das ist eine Bedingung, die löst sich selbst mit der Zeit jetzt auf.
Ne? Kosten. Es wird schlicht und ergreifend ein Kostenfaktor sein. Ja, das Auto, Autos werden immer teurer. Ja, klar, die Anforderungen steigen natürlich auch. Der Unterhalt steigt. Benzin wird von Jahr zu Jahr teurer, sodass man sich ganz automatisch, ja, unabhängig vom Einkommen, einfach fragt, ist es mir das wert? Kann ich mit meinem Geld nicht vielleicht anderes sinnvoller
tun? Und der Faktor Status, der ist aus meiner Sicht nicht mehr gegeben.
Ja.
Also ich meine, ich fahre, ein schönes Auto ist ein schönes Auto, aber ist nur Spaß. Es ist einfach nur Spaß, den man sich auch so mal mieten kann, sag ich mal so.
Okay, damit wären wir durch. Wir sind wie immer dankbar für Feedback, Anmerkungen, Anregungen. Wenn jemand noch zu uns unbedingt zum Interview vorbeikommen möchte, gerne.
Hier in der Küche ist noch Platz für einen weiteren Gast. Und ja,
dann wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
Hat mich sehr gefreut.
Tschüss.